Unter Heiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Heiden, der ersten Folge, die wieder über den Atlantik aufgenommen wird. Die letzten Folgen haben manchmal nur ganz kurze Abstände gehabt, aber dafür eine längere Wartezeit, bis sie erschienen sind, weil wir etwas voraufnehmen mussten, damit eben dieser Urlaub, diese Übergangszeit, dieser Neuanfang im neuen Semester, im neuen Schuljahr möglich war. Mein Name ist Justus Geilhufe. Ich bin der, der in Großschirma in Sachsen sitzt und Nina Heeremann sitzt unter der kalifornischen Sonne. Das erzählt sie uns jetzt gleich. Oder wer weiß, Regen oder Schnee wahrscheinlich nicht. Und wir begrüßen euch ganz herzlich. Heute geht es vielleicht ein letztes Mal oder vorletztes Mal um die Taufe und um vor allem das, was in unserem Leben daraus wird und wer wir eigentlich sind als Getaufte. Dazu gleich, vorher aber ein kurzes Update von uns nach einem langen, schönen Sommer. Mein Name und unsere Namen habe ich schon gesagt. Frau Heeremann, erzählen Sie mal, die Sonne scheint und alles ist gut oder ist das neue Semester eher holprig gestartet?
Die Sonne scheint, alles gut. Ich muss zugeben, nach dem heißen Sommer, den Sie in Europa haben und den ich zum Teil auch miterlebt habe, bin ich endlich dankbar für das seltsame Wetter hier, das nachts auf 13 Grad runtergeht und tagsüber aber im Augenblick höchstens 25 Grad erreicht. Im Augenblick sind sogar nur 22. Also es ist sehr kühl immer und das wusste ich hier nie zu schätzen. Ich habe immer geschimpft, dass es so kalt ist. Aber jetzt weiß ich es sehr zu schätzen.
Ja.
Wir haben 78 Studenten, davon sind 18 neu eingetreten, also 18 neue Priesteramtskandidaten. So viele hatten wir noch nie im ersten Jahr, also wir sind off to a good start, wie man hier sagt.
18 neue und sonst waren das immer so 12, 13
12.
Oder ja.
Ja. Im Schnitt 12 immer, ja. Und jetzt sind plötzlich 18.
Und das ist ja manchmal, also wir erleben bei uns, dass die Berufungsbiografien bunter werden, also dass wir auch das, was bei Ihnen Spätberufene genannt wird, immer öfter haben. Was natürlich vielleicht auch liegt, dass wir auch zunehmend erkennen, dass es so etwas natürlich auch bei uns gibt. Ist das bei Ihnen homogener oder differenziert sich das auch zunehmend aus, die Biografien derer, die bei Ihnen eintreten und neu anfangen?
Also mir scheint, das ist genauso wie bei Ihnen, das ist vollkommen heterogen. Der Jüngste ist 18, kommt aus einer Familie mit 9 Kindern, also dem sieht man schon an, dass er total behütet aufgewachsen ist in einem ganz gläubigen Elternhaus, in einer katholischen Privatschule. Den hat die Welt, glaube ich, noch nie berührt. Und der Älteste ist 48, hat einen 24 Jahre alten Sohn, war verheiratet. Seine Frau war drogenabhängig, ist dann früh gestorben. Und er hat sich dann immer mehr seinem Glauben zugewandt, hat seinen Sohn großgezogen. Und jetzt im Alter von 48 beginnt er diesen Weg auf das Priestertum zu. Und das war sehr, sehr schön, wie der sich vorgestellt hat, weil man gemerkt hat, von dem fallen jetzt so richtig die Lasten der Welt ab. Und er freut sich so wahnsinnig, sich jetzt nur noch ganz auf Jesus konzentrieren zu dürfen und sich ganz in diese Ausbildung reinschmeißen zu dürfen. Was ja gar nicht einfach ist für einen 48-Jährigen, wenn der Rest im Schnitt zwischen irgendwo 20 und 35 ist.
Und das ist ja für manche Hörerinnen und Hörer von uns ganz neu. Das heißt, in dem Moment, wo ein Kind oder ein Sohn erwachsen ist, dann steht unter bestimmten Umständen, wie dem, dass eben die Frau tragischerweise verstorben ist, einem Priesteramt dann auch nichts entgegen.
Nein, gar nichts. Also es gibt wirklich jede Variante. Witwer gibt es ganz oft, dass sie dann, nicht also oft, aber Witwer ist der typischste Weg, dass ein Mann nach einer Ehe zum Priester geweiht würde. Aber ich hatte mein erster Student, der hatte jung eine psychisch kranke Frau geheiratet, die hatte ihm das aber nicht offenbart. Das muss man für eine gültige Ehe, also wenn man ein schwerwiegendes Eigenschaft mit in die Ehe bringt, die der andere ein Recht hat zu wissen, und man tut das dem anderen nicht kund, dann ist das so ähnlich wie wenn man in der Welt ein Geschäft abschließt, sagen wir mal ein Haus verkauft, dem anderen aber nicht erklärt, dass es infestiert ist mit Mäusen oder so, dann ist der Vertrag ungültig. Und so ist das auch mit der katholischen Ehe. Die kann unter Umständen ungültig sein. Und der hatte die geheiratet, hat zwei Kinder bekommen und dann ist die Ehe annulliert worden. Das heißt eben, die Ungültigkeit ist im Nachhinein festgestellt worden, dass diese Ehe vor Gott nie bestanden hat, nie sakramental geschlossen worden ist. Der hat dann seine Kinder großgezogen und ist jetzt, dann kam er zu uns und jetzt ist er schon seit 5 Jahren Priester. Und dann gibt es natürlich auch den Fall, dass man nie geheiratet hat, aber Kinder gezeugt hat und die dann trotzdem eben großzieht, falls man das Sorgerecht hat. Und dann steht auch dem Priester werden nichts im Wege.
Verstehe.
Ja.
Ach so, und dann gibt es noch einen Fall, der ist ganz selten, dass beide, müssen aber wirklich beide sein, ganz tief den Ruf verspüren, sie sollen ihr Leben ganz Gott weihen. Und dann kann es sein, jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, also man kann dann auf jeden Fall beide ins Kloster gehen. Ich müsste jetzt den Kanoniker fragen, weil ich das vergessen habe. Es kann sein, dass dann der Mann von dem Priesterweihehindernis, dass er ja verheiratet ist, dispensiert wird und ein Priester werden darf. Analog zu dem letzten Fall, den es auch noch gibt. Angenommen, Sie würden jetzt katholisch.
Den wollte ich jetzt gerade nennen, ja.
Ach so, genau. Waren aber ihr Leben lang Pfarrer und sind verheiratet und haben 3 Kinder. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie in die katholische Kirche aufgenommen werden. Und weil Sie ja schon den Ruf in sich haben, Gott als Priester zu dienen, dispensiert dann auch die Kirche von den sonst den Priestern aufgelegten Pflicht zum Zölibat. Das passiert ganz häufig, wenn Anglikaner katholisch werden. Mhm. Aber eben auch neulich, ein paar Jahre her, hat mir ein ehemaliger protestantischer Pfarrer geschrieben, er wäre gerade katholisch geworden und hätte die Dispens und wäre jetzt katholischer Priester.
Ja, im Bistum Augsburg weiß ich von einem lutherischen Pfarrer, der, glaube ich, auch 3 Kinder hat und jetzt katholischer Priester ist.
Ja, vielleicht war das der gleiche.
Also ich glaube, von denen gibt es wirklich jetzt nicht so viele. Genau.
In Deutschland nicht so viele, ja. In anderen Ländern schon.
Ja, bei den Anglikanern ist das eben, darüber müssen wir auch irgendwann mal eine Folge, oder wahrscheinlich müssen das dann mehrere werden, über die Oxford-Bewegung machen. Da wird es bei den meisten wahrscheinlich jetzt klingeln, aber eine hochspannende Bewegung innerhalb einer protestantischen Kirche war, nämlich der anglikanischen Staatskirche, die dazu geführt hat, dass eine Reihe von Priestern, viele Gemeindeglieder, irgendwann dann den Schritt gemacht haben, um katholisch zu werden, und einer ihrer prominentesten Denker, John Henry Newman, ist in einem Alter, wo das, glaube ich, keine kirchenpolitische Entscheidungsrelevanz mehr hat, noch Kardinal geworden, ne? Also sozusagen, er konnte, glaube ich, keinen Papst wählen, weil er zu alt, glaube ich, war, oder zu, wie auch, also ich glaube, das hatte so eine, aber jedenfalls, der ist evangelisch geboren und hat evangelisch gelebt und ist am Ende sogar noch Kardinal in der katholischen Kirche geworden.
Und dann heilig gesprochen.
So, und dann ist es ein Heiliger geworden, ganz genau. Also, und das ist da müssen wir uns mal Zeit nehmen, weil das einfach alleine auf einer intellektuellen, auf einer ästhetischen Ebene, auf einer historischen Ebene, also hochspannend, ganz, ganz toll ist, wahnsinnig kluge Menschen dort Dinge produziert haben, wo man heutzutage einfach nur noch staunen kann.
Da müssten wir aber beide vorher die Apologia pro vita mea lesen.
Ja, auf Latein.
Nein, die hat auf Englisch geschrieben.
das wäre eine schöne Hausaufgabe für mich, weil die habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Wir überlegen uns was. Aber jetzt kehren wir zum Thema
Taufe
zurück. Was wir uns seit ein paar Wochen oder sozusagen Hörwochen vorgenommen haben. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, was ist unsere Taufe? Also was heißt es für mich, für Nina Heeremann, für einen Christen irgendwo in Bangladesch oder in Peru oder in Grönland oder in den USA, dass er getauft ist, dass sie mit Wasser und Geist getauft worden ist. Und jetzt wollen wir das noch einmal vertiefen, dass wir ein Stück weit in der Chronologie weitergehen, dass wir nicht auf den Akt selber mehr schauen, was dort passiert, wenn das Wasser uns trifft und die Worte ausgesprochen werden, sondern was es für das Leben im Anschluss an diese Taufe heißt. Also entweder ich bin als Erwachsener getauft worden und bin ich ab dem Moment ein neuer Mensch, ist irgendwas anders, fühlbar oder sichtbar, oder eben ich habe gar nicht mitgekriegt, dass ich getauft wurde, weil ich 2 Tage alt war oder ein Jahr, und jetzt irgendwie realisiere ich nochmal irgendwie neu, ach ja, ich bin ja getauft. Dazu gibt es viele, viele Bilder in unserer Heiligen Schrift. Wir haben am Ende der letzten Folge sehr viel über das Bild des Wassers im Alten Testament noch gesprochen, als Prolepsen, als Vorbilder, als Vorausschau auf das, was in der Taufe geschieht. Und ein Bild ist Ihnen, Frau Heeremann, jetzt noch einmal sehr bewusst geworden in der Vorbereitung auf eine Vorlesung. Erzählen Sie mal.
Ja, und zwar das Bild, das ganz stark im Alten und im Neuen Testament verwurzelt ist und, wie ich finde, auf stärkste, also eigentlich erschreckende Weise zum Ausdruck bringt, was die Taufe mit uns macht. Wir werden nämlich in den Worten des heiligen Paulus zum Tempel Gottes. 1. Korinther 6,19: Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und wie zentral das ist, ist mir eben interessanterweise gerade wieder neu bewusst geworden in der Vorlesung, in der Vorbereitung meiner Pentateuch-Vorlesung, was man ja jetzt nicht unbedingt denken würde.
Was ist der Pentateuch, Frau Heeremann? Dieses Wort ist in diesem Podcast noch nie gefallen. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Was ist der Pentateuch?
Das sind die 5 Bücher Mose. Also Pentateuch ist einfach griechisch für 5 Rollen. Und die 5 Bücher Mose werden im Kontext von dem, nachdem das die ursprüngliche Bibel der Christen, die griechische Übersetzung der Bibel war, ist im Katholischen wahrscheinlich dieses Wort übrig geblieben, dass man die 5 Bücher Mose den Pentateuch nennt, also die 5 Bücher. Wie, Sie sagen 5 Bücher Mose oder sagen Sie Torah oder was würden Ihre Hörer am meisten kennen, am besten kennen?
5 Bücher Mose ist, glaube ich, jetzt, wenn wir miteinander hier hören und reden, das Geläufigste. Ich glaube, Pentateuch ist tatsächlich ein Uni-Wort. Also das ist
ein Uni-Wort?
Ja, ich glaube, das ist, also sozusagen die Studenten, die zuhören, wissen das natürlich alle. Aber kein Pfarrer auf sächsischen Kanzeln benutzt sonntags 10.27 Uhr das Wort Pentateuch in der Predigt. Und wenn, dann würde ich die Predigt gerne mal hören. Also wenn ihr eine kennt, bitte mir mal zuschicken. Ja, also der Pentateuch.
Ich muss vorbereiten eine Vorlesung über die 5 Bücher Mose. Ja. Und die beginnen ja bekanntlich mit dem Buch Genesis. Ich muss aber nicht nur die Vorlesung über die 5 Bücher Mose vorbereiten, sondern auch die folgenden 5 Bücher, die oft bei den Christen heißen, die sogenannten historischen Bücher. Das ist ein Ausdruck, den ich nicht so gerne habe, weil es eigentlich nicht wirklich historische Bücher sind, sondern eine theologische Geschichtsbetrachtung. Die Juden nennen sie die 5 vorderen Propheten. Also es ist ein Korpus, der ganz wesentlich von 1 Genesis, und jetzt kürze ich es ein bisschen ab, von 1 Genesis bis 1 Könige Kapitel 8 haben wir einen großen Erzählbogen, der eine wunderbare, wie Sie das gerade genannt haben, Prolepse, ein Vorausbild der Erlösung in Christus ist. Und man kann an diesem Erzählbogen, der sich von Genesis 1 bis 1 Könige 8 erstreckt, wunderbar verstehen, was Gottes Plan mit der Schöpfung ursprünglich war und was jetzt das Ziel der Erlösung ist. Denn, es ist ganz spannend, wenn man Genesis 1 im Kontext von altorientalischen
Kosmogonien. Kosmogonien. Das ist auch kein deutsches Wort, aber ja.
Also altorientalischen Mythen, die
Weltentstehungsmythen.
Weltentstehung, sehr gut. Dann finden wir ein Muster, dass die Bibel, das ist ja ganz oft so im Alten Testament, dass die, oder ich habe das sicher schon oft gesagt, dass die Heilige Schrift ja nicht mit Engelssprache zu uns spricht, sondern die Sprache der Völker seiner Zeit benutzt. Und wenn Gott zu Israel spricht, dann spricht er mit Bildern, die es versteht aus seinem kulturellen Kontext. Und wenn man jetzt, die Studenten werden diese Texte alle kennen, sowas wie Enuma Elish liest oder den Baals Mythos, dann ist da ein Muster, das wir auch im Buch Genesis wiederfinden, nämlich, dass diese Texte weniger daran interessiert sind, wie der Kosmos entstanden ist, sondern wozu und wer der König in diesem Kosmos ist. Ja. Und man erkennt den König daran, dass am Ende dieser Geschichten, das endet immer damit, dass dem König ein Palast gebaut wird und er in diesem Palast, und dieser Palast ist ein Tempel auf Erden, damit etabliert er seine Herrschaft auf Erden und darin nimmt er seine Ruhe. Also das Wort der Ruhe, das wir in Genesis am siebten Tag finden vom ersten Schöpfungsbericht und Gott ruhte am siebten Tag und heiligte diesen Tag, ist ein ganz starkes Signalwort, das uns zeigt, was will Genesis sagen? Gottes Plan in der Schöpfung der Welt war es, dass die Welt, seine Schöpfung, ein kosmischer Tempel sein sollte, also ein Ort der Begegnung zwischen Gott und dem Menschen, des gemeinsamen Wohnens Gottes unter den Menschen. Und die gleiche Idee, ja?
Und das ist tatsächlich ein Distinktionsmerkmal zu den anderen altorientalischen Umwelt?
Das ist tatsächlich die Parallele. Also zum Beispiel Enuma Elish endet in der sechsten, wie nennt man das, Tafel? Endet es genau damit. Also Marduk ist jetzt endlich König von Babylon und dann baut er sich seinen Esagila und beziehungsweise die Götter bauen das für ihn und er findet seine Ruhe. Und das ist so ein Muster, was man in diesen Welterschaffungsmythen findet, dass am Ende die Gottheit, die ihre Herrschaft etabliert hat, in einem Tempel ihre Ruhe findet.
Ja.
Und diese Metapher oder sogar Symbol nimmt die Genesis auf, um zu sagen, die Welt ist nicht für Marduk oder Baal oder sonst wen geschaffen, sondern Gott hat die Welt geschaffen und hat den Menschen als sein Ebenbild eingesetzt. Dieses Wort Ebenbild wird in den heidnischen Texten für Götterbilder benutzt, also Götterstatuen, Entschuldigung. Also nicht in jedem heidnischen Tempel gibt es auch ein Allerheiligstes, so wie im Tempel in Jerusalem, aber im Allerheiligsten steht dann irgendeine Götzenstatue. Und die sollte das sichtbare Ebenbild des unsichtbaren Gottes im Tempel darstellen. Jetzt haben wir Genesis 1, das beschreibt die Erschaffung der Welt wie einen gigantischen kosmischen Tempel. Und anstatt, dass es eine Götzenstatue im Herzen dieses Tempels gibt, gibt es keine Götzenstatue, sondern den Menschen als Ebenbild Gottes. Damit wird gesagt, der Mensch ist König und Priester über diese Schöpfung, die geschaffen ist als Ort der Kommunion zwischen Gott und dem Menschen. Und der Mensch ist der Mittler zwischen Gott und der Schöpfung, in totaler Harmonie. Und die gleiche Idee steckt hinter dem zweiten Schöpfungsbericht, der von seinen Bildern und auch zeitlich ganz anders ist. Und trotzdem sagt er das Gleiche aus. Genesis 2 beschreibt die Schöpfung im Bild so, dass es darstellt, dass die Schöpfung dem Allerheiligsten im Tempel von Jerusalem gleichkommt. Das kommt dadurch zum Ausdruck, dass das Hebräische, zum Beispiel, wenn es davon spricht, dass Gott im Tempel, dann heißt es im Deutschen, und sie hörten Gott gegen den Abendwind oder im Abendwind daherschreiten. Das klingt im Deutschen so unschuldig nicht so bedeutsam. Ja. Im Hebräischen wird hier genau das gleiche Wort benutzt für die Gegenwart Gottes im Tempel von Jerusalem. Dann heißt es, dass Adam und Eva die Schöpfung, ich muss jetzt in die neue Einheitsübersetzung reinschauen, sie sollen die Schöpfung bewahren, bearbeiten und hüten. Ja? So, aber im Hebräischen steht da Avad Veshamar. Und das sind zwei ganz signifikative Wörter. Avad ist ein Wort, mit dem die Bibel ständig spielt. Entweder man ist Sklave von einer bösen Macht, zum Beispiel des Pharao, oder man dient Gott. Und hüten ist da, also sowohl bearbeiten, Man müsste eigentlich sagen, damit er ihr diene.
Zu Diensten und, sein, ja.
Ah, ja, ist das, genau. Also es ist ein Wort, das für den Dienst an Gott gebraucht wird.
Ja.
Und genauso dieses Schama, das wird meistens benutzt für das Bewahren der Gebote Gottes. Und das ist genau das, was die Priester im Tempel machen müssen. Wir müssen Gott dienen durch dieses erste Wort, Avad, und wachen über Gottes Gebote und Gottes Tempel. Also es ist was, Adam wird hier eingesetzt, wieder in dieser Sprache. Er soll im Garten Eden wie ein Levit dienen. Also es wird Levitensprache benutzt, nicht aaronische Sprache, weil es hier noch keinen Opferkult braucht.
Ja.
Genesis 2, es ist der perfekte Zustand und sagt uns, was Gott sich erträumt hat, als er den Menschen geschaffen hat. Die Schöpfung sollte ein Ort der Kommunion zwischen Gott und dem Menschen sein. Und nur dadurch, dass der Mensch gegen Gottes Gebot verstößt, das haben wir ja besprochen mit der Ursünde, kommt der Tod in die Welt, kommt das Chaos in die Welt. Gott zieht sich sozusagen aus der Welt zurück oder überlässt den Menschen sich selbst, der das so gewählt hat, selbst Herr über die Schöpfung zu sein. Und dadurch kommen Tod und Chaos und Krieg und Krankheiten und alles, was Zerstörung bringt, in die Welt hinein. Und an diesem Punkt gibt Gott die Welt nicht auf. Also das haben wir auch schon gesehen, nicht? Das Leben ist immer symbolisiert durch lebendiges Wasser, durch Licht. Der Tod ist symbolisiert durch todbringende Wasser, Chaoswasser oder Wüste. Das sind die zwei stärksten Bilder. Wir hatten ja gesehen, nach der Ursünde multipliziert sich die Sünde. Kain bringt seinen Bruder Abel um, etc., etc., bis die Erde so korrupt ist von Sünde, dass Gott sie reinigen muss und bringt wieder zurück diese Urwasser, das Tohu Wabohu, oder die Sünde des Menschen ruft das Tohu Wabohu zurück. Ja. Das Leben wird weniger, das Chaos wird mehr und die Erde wird gewaschen. Und Noah, und das haben wir, glaube ich, besprochen, die Erde wird gerettet, das Leben wird gerettet durch diese Arche, die eigentlich die Form eines Tempels hat, Vorausbild auf den Jerusalem-Tempel, durch die Noah die Menschen rettet. Und im Petrusbrief heißt es dann, das ist ein Vorausbild auf die Taufe, durch die die neue Schöpfung gerettet wird. Also wieder das Bild, Wasser reinigt, Gott will retten. Und jetzt beginnt, nachdem Noah, also diese neue Schöpfung, Gott diese neue Schöpfung schenkt, sagt Gott aber, er sah, dass das Menschenherz korrupt war. Ich glaube, es ist Genesis 8, 21. Genesis 8, nachdem Noah die Arche auf den Berg Ararat findet, auch eine Neuigkeit, die ich entdeckt habe. Ararat ist der Berg im Armenien, von dem Euphrat und Tigris ausgehen. Und in der Symbolsprache des Alten Testamentes ist das der Ort, wo Eden war, der Garten Gottes, weil der ist ja die Quelle von Euphrat und Tigris und Pishon und Gichon. Ja. Und in dem der Noah die Arche dort landet, ist dieses Bild, aha, jetzt sind wir wieder im Garten Gottes, die Schöpfung geht wieder von vorne los.
Genau.
Und Noah bringt ein Ganzopfer dar. Und dann heißt es, der Herr roch den beruhigenden Duft und der Herr sprach in seinem Herzen, ich werde den Erdboden wegen des Menschen nie mehr verfluchen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ich werde niemals wieder alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Also Gott erkennt, weiß das natürlich, dass das Herz des Menschen böse von Jugend an ist und er muss eine andere Lösung finden, zu einer neuen Schöpfung zu kommen und vor allen Dingen zu seinem sehnsüchtigen Ziel, Gemeinschaft mit dem Menschen zu haben und im Herzen des Menschen zu wohnen. Das heißt, er muss sich ein Heiligtum schaffen, das frei ist von Sünde, gereinigt, indem er Wohnung nehmen kann. Und was das bedeutet, lehrt er uns durch die Geschichte des Alten Testamentes, in der er jetzt Abraham ruft, Abraham zu einem Volk macht, dann den Bund mit Moses eingeht. Und was ist das Erste, was Moses machen muss? Einen Tempel bauen. Also Gott zeigt dem Moses, wie dieser Tempel ausschauen soll. Er muss genau dem himmlischen Tempel entsprechen. Moses macht das alles genau so. Und dann heißt es am Ende von Exodus 40, die Herrlichkeit Gottes kam und nahm Wohnung im Tempel. Aber dann heißt es in Exodus 40, 34, dass die Wolke der Herrlichkeit Gottes erfüllte den Tempel und Moses konnte nicht in den Tempel hineingehen. Also die Frage ist jetzt, Gott wohnt wieder mitten unter den Menschen, aber wie kann jetzt der Mensch Zugang zu Gott haben, um auch in Gemeinschaft mit Gott zu leben? Daher diese interessante zwei Worte für den Tempel, für dieses Wüstenzelt, ja? Das ja. eine Wort ist, es ist die Wohnung Gottes unter den Menschen, Mishkan. Und das heißt dann, Mishkan wird, rate ich jetzt, ja, ich weiß es nicht, aber sie haben ja in ihrer Tradition dieses Wort der Stiftshütte.
Ja.
Das andere Wort ist das Zelt der Begegnung. Und es ist ganz spannend, wie das Buch Exodus aufpasst, ja. dass es, ja. wenn es von der Wohnung spricht, dann ist es eben Mishkan, Stiftshütte. Und wenn es von der Zelt der Begegnung spricht, dann bringt es zum Ausdruck, was mit diesem Zelt eigentlich gemeint ist, dass der Mensch genau in diesem Zelt wieder Zugang zu Gott hat. Also Ende Exodus 40, Moses kann noch nicht rein. Ja? Es muss erst ein Tempelkult gegeben werden. Warum? Mhm. Weil die Sünde ja die Schöpfung zerstört hat und den Menschen hindert, in die Gegenwart Gottes zu treten. Denn wenn wir sündhaft in die Gegenwart Gottes treten, müssen wir sterben. Ja, das Heilige ja. wird verbrennt, das Nicht-Heilige.
Ja, ja.
Und deswegen kommt dann Levitikus. Die ersten 7 Kapitel erklären die verschiedenen Opfertypen, die genau erklären, wie der Mensch, also im Vorausbild, von dem gereinigt wird, was ihn von Gott trennt. Und dann ordiniert Moses den Aaron zum Priester. Und Aaron bringt dann das große Versöhnungsopfer dar für sich selbst, für seine Söhne, für das Volk. Und dann kann er das, also nachdem er diese Versöhnungsopfer dargebracht hat, erscheint die Herrlichkeit Gottes. Und Aaron kann jetzt stellvertretend für das Volk in den Tempel, also in das Zelt hineingehen, mitten in die Herrlichkeit Gottes, ohne zu verbrennen. Und kommt raus und die Herrlichkeit Gottes erscheint an der Tür des Zeltes und das ganze Volk sieht die Herrlichkeit Gottes und fällt vor ihm nieder. Mhm. Und da ist auf unfassbar tiefe Weise vorausgebildet, was wir dann im Neuen Testament haben, dass nämlich Jesus, unser neuer Aaron, der eigentliche, wirkliche Hohepriester, für den Aaron nur ein Bild ist, er ist ja derjenige, der am Kreuz das alles versöhnende Holocaust-Brandopfer dargebracht hat, zum Vater gegangen ist, ins Innerste des Himmels eingetreten ist, wie Paulus das so schön sagt, und nachdem er dieses Opfer dargebracht hat und in den Himmel, den eigentlichen Tempel eingetreten ist, erscheint das Feuer der Herrlichkeit Gottes an Pfingsten auf den Häuptern der Apostel, der ganzen versammelten jungen Kirche Maria, die 120. Jetzt ist das neue, das eigentliche Zelt eingeweiht, in dem Gott wirklich unter den Menschen wohnt, denn jetzt sind wir durch das Opfer Christi nicht im Bilde, sondern wirklich von der Sünde und dem, was uns von Gott trennt, gereinigt. Der Geist kann in uns Wohnung nehmen und jetzt ist nicht mehr irgendeine Hütte oder ein Bauwerk in Jerusalem, sondern jeder Getaufte ist jetzt zum Tempel Gottes geworden, in dem der Geist Gottes wohnt. Und damit sind wir bei Römer 8.
Und damit sind wir bei Römer 8 und dann eben irgendwann auch im Korintherbrief. Es sind ganz, also hochspannende Bilder, die uns verstehen lassen, was das bedeutet, was Martin Luther am Ende seiner Auslegung zur Taufe schreibt. Was bedeutet denn solch Wassertaufen? Damit will ich nur die Brücke schlagen. Es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden. Und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten. Also ich habe es jetzt nur vorgelesen, damit, weil natürlich ins Auge spricht, durch tägliche Reue und Buße wird der alte Adam ersäuft und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. Und dann zitiert er nochmal Römer 6, aber das,
Jetzt haben Sie einen ganz wichtigen Aspekt nämlich noch dazugefügt, denn wenn wir als Babys frisch getauft sind, dann sind wir ja wirklich ein absolut reiner, heiliger Tempel. Aber wir wachsen auf und genauso wie Adam und Eva müssen wir mit unseren Passionen zu Rande kommen. Jeder muss ja persönlich die Entscheidung treffen, will ich mich Gottes Gebot unterwerfen?
Mhm. Ja.
Und somit gibt es kaum einen, der nicht im Laufe seiner Pubertät bis ins hohe Alter hinein immer wieder wissentlich und willen sich von Gott lossagt. Und deswegen, genau wie Luther sagt, bedarf es dieser ständigen Reue. Also das, was im Alten Testament einmal im Jahr der Yom Kippur-Tag war, dass einmal im Jahr der Tempel, nämlich mit dem Anwachsen von Israels Sünde, wurde der Tempel symbolisch beschmutzt, verunreinigt.
Ja.
Und jedes Jahr im Yom Kippur wurde das durch das Blut von Böcken und Stieren symbolisch reingewaschen, damit wir verstehen, was das Blut Christi an uns tut, dass immer, wenn wir uns bereuen und zu seinem Kreuz zurückkommen, er uns durch sein Blut wahre Reue bewirkt, dass der Herr uns von unseren Sünden reinwäscht.
Ja. Und jetzt müssen, oder und jetzt versuchen wir damit das Bild oder mit diesen Bildern, jetzt versuchen wir zu verstehen, dass wir selber der Tempel Gottes sind. Denn das ist ja letzten Endes das große Geheimnis hinter all dem, was Sie jetzt beschrieben haben, dass das natürlich diese uralten Texte sind in ihrer Zeit für ein bestimmtes Volk, dass durch das, was in Jesus Christus passiert ist, nicht mehr nur das jüdische Volk ist, oder das kann man in noch einer anderen Folge nochmal behandeln, sondern was für uns jetzt die zentrale Botschaft ist, potenziell jeder auf der gesamten Welt immer und überall, dass er zur Wohnstätte Gottes wird, die immer wieder droht, ganz verunreinigt zu werden und unwürdig zu werden und der gegenüber uns die Aufgabe zufällt, sie durch tägliche Reue und Buße, durch ein Leben im Glauben, wie auch immer, ein Leben, das Jesus kennt, es jeden Tag neu und immer wieder im Leben neu zu reinigen und sozusagen neu aufzustellen. Ich glaube, dass uns nicht ganz bewusst ist, dass das, was mit diesen Tempeln, die in Jerusalem gestanden haben, wir selber heute gemeint sind.
Weil, also, ich war jetzt gerade in Jerusalem, nicht? Und alle Leute kennen das aus den Bildern in den Nachrichten. Wenn man sieht, wie die Juden fromm da an der Wailing Wall stehen, Klagemauer, und weil sie glauben, dass, also für den Juden ist total klar, Gott wohnt an einem einzigen Ort. Und das ist der Tempel in Jerusalem. Den hat er zu seiner Wohnung gemacht. Und die Klagemauer ist die einzige Mauer, die von der damaligen Tempelzerstörung im Jahre 70 nach Christus übrig geblieben ist. Und die Juden glauben, dass die Herrlichkeit Gottes auf der Mauer stehen geblieben ist. Und dass, wenn man an dem Tempel ist, also an der Klagemauer, dass man dann ganz unmittelbar nah an der Herrlichkeit Gottes ist. Und wir Christen haben die Chuzpa zu behaupten, den Tempel in Jerusalem braucht es nicht mehr. Ja. Denn jeder getaufte Christ, der im Stand der Gnade ist, kommt dem Tempel in Jerusalem gleich und noch viel radikaler. Weil der Tempel war ja nur ein Gebäude, in dem Gott irgendwie geistlich, also ja, halt irgendwie spirituell, in geistiger Weise Wohnung genommen hat. Aber uns hat Christus zu seinem Leib gemacht, sodass der ewige Logos, der Sohn Gottes, der von aller Ewigkeit her existiert, eins geworden ist mit uns in der Taufe und jetzt in uns wohnt, wie Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, Galater 2,20. Und weil Christus in mir lebt, lebt der Heilige Geist in mir, den er in mich ausgegossen hat. Und wo der Sohn und der Geist sind, da sind auch der Vater. Und ich fürchte, dass es gibt sehr wenige Christen, die sich dieser radikalen Wirklichkeit bewusst sind. Denn wenn wir uns dessen bewusst wären, würden wir erstens viel öfter in uns gehen und zu diesem dreifaltigen Gott sprechen, der in uns wohnt. Und wir würden auch anders miteinander umgehen und wir hätten weniger Angst. Denn und der Paulus in uns macht ist, ja, ist stärker als der in der Welt ist.
Und Paulus selber macht das ja auch noch einmal mit wirklich scharfen Bildern. Er sagt ja, wisst ihr nicht, dass, also er sagt das, was sie gerade gesagt haben, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Sollte ich nun die Glieder Christi nehmen und Hurenglieder draus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, Wer sich an eine Hure hängt, der ist ein Leib mit ihr, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Flieht die Hurerei. Alle Sünde, die der Mensch tut, sind außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selber gehört, denn ihr seid teuer erkauft. Darum preist Gott mit eurem Leibe. 1. Korinther Kapitel 6. Also durch die Taufe ist es nun unser Leben, dass wir uns dergestalt an den Herrn hängen können, dass wir mit dem Herrn ein Leib sind. Also er benutzt ganz bewusst die, ich habe morgen eine Trauung zu halten, er benutzt ganz bewusst das alte Wort aus der Heiligen Schrift im Alten Testament, im Mosebuch, dass eben ein Mann seine Eltern verlassen wird und sich an eine Frau hängen wird und die beiden werden ein Fleisch sein. Und dieses Wort wird benutzt für das Verhältnis des getauften Menschen mit Gott, sodass eben aus dem getauften Menschen ein Tempel für Gottes Geist wird. Oder für die, also im Tempel ist es ja, jetzt will ich nicht klugscheißern, aber sozusagen im Tempel ist das ja die Kavod, oder? Also sozusagen die Macht Gottes.
Das hebräische Wort für die Herrlichkeit Gottes.
Oder die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt benutzt er natürlich irgendwie zunächst den Heiligen Geist, der dann für Gott in seiner Gänze steht. Vielleicht können also,
wir Menschen können ja nur in menschlichen Symbolen über transzendente Wirklichkeiten sprechen. Und was im Neuen oder was überhaupt tricky ist, ist, dass die Heilige Schrift benutzt mehrere Symbole, um dieses große Geheimnis auszudrücken. Und das eine ist eben, dass wir durch die Taufe zu Tempeln Gottes geworden sind. Das andere Bild, das sie schon vom Alten Testament her vorbereitet, ist das Bild der Ehe tatsächlich. Nämlich im Alten Testament benutzen ja die Propheten das Bild der Ehe für den Bund Gottes mit den Menschen und mit Israel. Also Israels Bund mit Gott gilt als Ehebund. Und wenn dann Jesus im Neuen Testament auftritt und sagt, wie können denn die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist, oder sagt, das Himmelreich ist wie mit einem Mann, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitet, diese ganzen Stellen, da ist ganz klar, Christus sagt, so, ich bin der Bräutigam und im neuen Bund bin ich jetzt der menschgewordene Gott, der mit euch diesen Bund eingeht, und die Taufe ist ja genau der Moment, wo wir mit Gott das ist jetzt mein persönlicher Bund mit Gott. Und damit wird Christus zum Bräutigam jedes Getauften.
Das haben wir so ein bisschen Bräutigams verloren. Und das Interessante ist ja, in der Zeit, in der Jesus selber auf Erden lebt, benutzt er ja das Bräutigamsbild, um das neue Leben deutlich zu machen. Also jetzt, in dem Moment, wo die Menschen um Jesus herum sich darüber beschweren, dass seine Jünger nicht mehr die Gebote einhalten, also dass sie Ähren raufen am Sabbat etc., also ich weiß nicht, ob das der unmittelbare Zusammenhang ist, aber in diesen Zusammenhängen benutzt Jesus das Bild des Bräutigams und sagt, wie sollen denn die Hochzeitsgäste sozusagen fasten und traurig sein, wenn der Bräutigam da ist. Die haben noch genügend Zeit, um zu fasten und ernst zu sein und sozusagen das alte Leben zu leben, wenn der Bräutigam dann wieder nicht da ist. Also selbst dieses Bräutigamsbild zieht sich durch, um deutlich zu machen, dass eine neue Zeit angebrochen ist, dass ein neues Leben jetzt beginnt.
Genau.
Und hochspannend.
Und das Spannende ist eben, das ist ja auch niemandem bewusst, dass wir wirklich in der Taufe Christus jeden von uns, die unsere Seele zu seiner Braut nimmt. Und das heißt, er wird eins mit unserer Seele. Er liebt uns mehr als der beste Bräutigam auf Erden überhaupt je seine Braut lieben kann. So verliebt ist er sozusagen in uns. Er bindet sich an uns, er wird ein Fleisch mit uns, er will unser Leben mit uns teilen.
Ja, so hingebungsvoll. Ne? Also so, ja.
Und genau das kommt ja dann nochmal in der Fülle zum Ausdruck im Empfang der Heiligen Kommunion. Das ist immer der Bräutigam, der sich seiner Braut schenkt. Das ist immer die Vorwegnahme des Hochzeitsmahl des Lammes, mit dem die ganze Heilige Schrift dann endet.
Ja. Also jetzt realisieren wir zunehmend, wie bildreich und auch wie, könnte man sagen, rückgriffreich das Neue Testament ist. Also wie sich eben genau das, was wir so faszinierend fanden am ersten Teil unserer Heiligen Schrift, sich jetzt natürlich, weil es um die gleiche Sache geht, im Neuen Testament wiederfindet, fortsetzt, dass nämlich in geprägten, in gewachsenen, in gewohnten, in starken Bildern, Formen zum Ausdruck kommt, was das Leben Gottes mit uns bedeutet und wie wir durch Christus, durch sein Schicksal und natürlich das Kreuz, die Auferstehung, auf einmal tatsächlich ein Bild von uns selber bekommen. Und dieses Bild, was wir heute mal vorstellen wollten, damit kommen wir jetzt zum Schluss, ist das des Tempels, das der Wohnung, das des Glieds am Leib, des Ortes, wo Gott von sich aus leben möchte und seinen Platz finden möchte. Mhm. Und ich glaube, dass die wenigsten von uns, so wie ich es am Anfang des Podcasts gesagt habe, sich über diese Dimension unseres Lebens als Getaufte bewusst sind.
Ja, und
weil, ganz kurz, Entschuldigung, weil es immer ethisch, moralisch verengt ist. Also das Bild des Tempels Gottes meint, wenn es ausgesprochen wird, in der Regel haltet euch nur ganz rein und ordentlich, ihr lieben Kinderlein. und es meint, das ist jetzt das Evangelische in mir oder das Lutherische in mir, das Wichtige dieser Botschaft ist ja zunächst der Zuspruch. Mhm. Also denke daran, Kind, jetzt nicht kleines Kind, sondern du Kind Gottes, du bist der Ort, den Gott sich ausgesucht hat, um in dieser Welt zu sein. Und dann, dieser Ort ist einer, der erneuert werden muss, der ins Licht gerückt werden muss, der Reinheit verdient, etc. Ja, aber das ist eine Folge, ein Schritt, der auf diese Gnade folgt, dass Gott sich diese Wohnung gesucht hat.
Ja, die Betonung ist, du bist eine neue Schöpfung, denn wenn einer in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Ja. Du bist der Tempel Gottes, du bist die Braut Christi. Ja. Und das andere ist dann nur ein Bewahren, ein Behüten dieses Zustands, aber die Betonung muss auf dem Geschenk sein. Und Gott gibt uns ja auch alles, was wir brauchen, damit wir das Geschenk bewahren und in dieser Wirklichkeit wachsen können.
Ja, ganz genau so ist das. In diesem Sinne kommen wir zum Schluss. Wir haben uns eine Dreiviertelstunde genommen. Ich vermute, dass das nicht die wirklich allerletzte Folge dazu gewesen sein wird, weil vielleicht wirklich noch wichtig ist, nachdem wir jetzt ein bisschen uns vom Alten Testament aus kommt, durch die Briefe gefurcht haben, dass man vielleicht wirklich noch so eine eschatologische Perspektive dann aufmacht in der nächsten Folge. Vielleicht schaffen wir das tatsächlich jetzt nachdem wir den Akt der Taufe, jetzt das neue Leben in der Taufe, dass wir tatsächlich unsere und Gottes Ewigkeit als getaufte Menschen noch in den Blick nehmen. Vielleicht könnte
und,
das,
ja? Und vielleicht auch, bevor wir zum Eschaton kommen, bedenken, was es bedeutet, dass der Gott wohnt in mir und damit, weil der dreifaltige Gott aber auch in Ihnen und in meiner Nachbarin Susanne und Brigitte und so weiter wohnt, geht es ja letztlich dann nicht mehr um ich und mein Jesus, sondern wenn der gleiche Gott in Ihnen und in mir wohnt und in Susanne und Brigitte, dann verbindet dieser Geist uns untereinander. Also es,
so,
das führt uns in diese ekklesiale Dimension, die wir vielleicht auch noch besprechen können.
Ja. Naja, und letzten Endes ja auch die Frage nach der Mission, die ja eine Frage nach der Taufe ist. Jetzt haben wir schon den Fächer aufgemacht. Wir haben noch viel Zeit mit der Taufe vor uns. Frau Herremann, vielen Dank, dass wir, dass wir zum Beginn des neuen Semesters wieder uns treffen konnten. Danke allen fürs Zuhören. Danke allen für die schönen Rückmeldungen. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, es könnten einmal wieder, falls das möglich wäre, ein paar Bewertungen bei den Streaming-Plattformen kommen. Also wenn ein paar von euch und von Ihnen, die vielleicht auch neu dazugekommen sind, sich einen kurzen Moment nehmen könnten und bei Spotify oder wo auch immer uns eine Bewertung geben und vielleicht einen kurzen Kommentar noch zu dieser Bewertung zu schreiben. Das hilft einfach ungemein, uns Sichtbarkeit zu verschaffen. Und das ist ja vielleicht in unser aller Sinn. In diesem Sinne bleiben Sie alle behütet und gesegnet und bleiben Sie vor allem so wie wir hier im Gespräch. Frau Herremann, Sie können die Verabschiedung beenden.
Danke, darf ich noch was in eigener Sache
bitte
sagen?
Bitte, klar.
mir ist was ganz Absurdes passiert. YouTube hat meinen englischen Kanal gelöscht.
Oh nein.
Und ja, wirklich verrückt. Also mit der Behauptung, wir hätten gegen die Community Rules verstoßen, was nicht stimmt. Die weisen uns, wir haben keine Warnung gekriegt, haben auch keinen Nachweis bekommen. Und dann haben wir uns gewehrt und dann haben sie gesagt, ja, also jemand von euch hatte einen anderen Kanal, der gelöscht ist und ihr versucht, Caritas Christi zu benutzen, um auf andere Weise wieder online zu sein. Auch das stimmt nicht. Aber Sie können sich ja vorstellen, dass man bei YouTube, also David gegen Goliath ist ein Witz, was wir hier versuchen müssen. Auf jeden Fall, das hat für Minikat die folgende Folge, dass ich kann ja im Augenblick Minikat nur deshalb aufnehmen, weil der nette Mensch, der die englischen Videos aufnimmt, vom Rektor des Priesterseminars weiter bezahlt wird, dass ich kurz nach der Aufnahme der Englischen dann auch die Deutschen aufnehmen kann. Dadurch, dass das Englische jetzt gestoppt ist, fällt für mich dieser Luxus des Kameramanns aus. Genau, und deswegen wird die sogenannte Sommerpause im Minikat sich leider noch hinziehen, bis das Englische wieder in Ordnung ist. Also ich bitte alle, die Minikat hören, Geduld zu haben und zu beten, dass sich das Problem löst. Und das ist der Grund, warum es jetzt im September nicht schon neue Minikat-Folgen gibt.
Also diesen Aufruf kann ich nur ganz doll unterstreichen. Hoffen wir und beten wir wirklich, dass das wieder zurückkommt. Das wäre jammer, jammer schade. Ich hoffe, das klappt, Frau Herremann.
Danke.
In diesem Sinne, alles Gute Ihnen und euch allen. Und bis bald.
Bis bald. Ade. Thank you.